Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld und vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Das Oberlandesgericht Frankfurt, das hat heute alles ausgeschöpft, was an Strafmaß geht, im Urteil gegen Stefan Ernst. Und das schauen wir uns heute im Update-Podcast genauer an. Grüßt euch. Ja, es sei eindeutig gewesen, dass Ernst 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen hat. Es gibt ziemlich viele Reaktionen auf dieses Urteil, zum Beispiel von der Innenpolitikerin der Grünen Irene Mia.
Das ist auf jeden Fall wichtig, auch ein wichtiges Signal an die Hinterbliebenen von Walter Lübcke und vor allen Dingen auch ein wichtiges Signal in die rechtsextreme Szene hinein, dass solche rechtsterroristischen Taten eben nicht ungesühnt bleiben.
Wie die Angehörigen und die Familie von Walter Lübcke heute reagiert haben, darüber spreche ich mit unserem Reporter vor Ort. Außerdem ist heute im Podcast die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer mit dabei. Sie sagt, 2020 war eine Katastrophe fürs Klima.
Ja, die Emissionseinsparungen, die man letztes Jahr verzeichnet hat, waren ja extrem unfreiwillig, also so zwangsläufige Emissionsproduktionspausen, die aber in keiner Weise im Zusammenhang stehen mit klimapolitischem Willen.
Wie Pandemie und Klimakrise parallel bewältigt werden können, darüber spreche ich mit ihr. Und Helmpflicht oder nicht, ist heute ein Thema bei uns auf dem Kopf beim Fahrradfahren. Darüber wird nämlich auch diskutiert. Wir sagen euch, was für und was gegen eine Helmpflicht spricht. Es ist Donnerstag, der 28. Januar. Euer Update ist hier.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht jetzt bei uns um einen brutalen Mord. Passiert im Juni 2019. Und der Auslöser dafür war dieser Satz.
Wir sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.
Ist der Regierungspräsident Walter Lübcke. Er verteidigt eine Notunterkunft für Geflüchtete in der Nähe von Kassel. Und wer der buht, ist später sein Mörder Stefan Ernst. Ein Rechtsextremist, er hat Walter Lübcke erschossen. Das Oberlandesgericht Frankfurt ist von seiner Schuld überzeugt und hat heute die Höchststrafe verhängt, lebenslange Haft. Der Mitangeklagte Markus H. wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Über diese Tat und das Urteil jetzt spreche ich mit Frank Angermund. Er hat den Prozess vor uns verfolgt. Frank, das Gericht stellt also auch die besondere Schwere der Schuld fest. Was heißt das genau?
Das heißt, dass nach 13 bis 15 Jahren Haft erst geschaut wird, ob nicht noch mehr Haft draufkommen muss, ob man diesen Menschen überhaupt freilassen kann. Und dann steht ja noch im Raum der Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Da wird dann ein Gutachter nach 15 Jahren schauen, wie gefährlich ist Stefan Ernst nach 15 Jahren noch für die Allgemeinheit. Aktuell gibt es ein Gutachten aus diesem Verfahren, das sagt, Stefan Ernst ist ein Hangtäter. Er hat einen Hang zu schweren Gewaltstraftaten. Er ist ein Neonazi, das ist tief in ihm verwurzelt. Und sollte das Gutachten in 15 Jahren auch zu diesem Schluss noch kommen, dann wird er im Gefängnis bleiben. Aber man muss auch sagen, innerhalb dieser 15 Jahre gibt es natürlich Therapie. Er nimmt an einem Aussteigerprogramm teil. Das kann man erst dann im Laufe einiger Jahre sagen, was dann passieren wird.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach der Tat 2019 gesagt,
es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat.
Ist in diesem Prozess das Motiv des Täters eigentlich klar geworden?
Ja, für das Gericht ist es ganz klar. Es ist Rassismus, Fremdenfeindlichkeit vor allem. Das Motiv war, Walter Lübcke stand für eine liberale Flüchtlingspolitik. Das ist besonders zur Geltung gekommen, als er bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden zu einer Flüchtlingsunterkunft die Werte des Rechtsstaats, die Werte der Demokratie, die Werte der Bundesrepublik Deutschland verteidigt hat. Und Stefan Ernst war anwesend, hat sich sehr darüber aufgeregt. Dann wurde ein Video ins Internet gestellt von Markus H., dem Mitangeklagten. Aber von diesem Moment an hatte Stefan Ernst, wie er es gesagt hat, Walter Lübcke auf dem Schirm. Und er hat ihn einfach verantwortlich gemacht für Taten, die passiert sind. Die Kölner Silvesternacht beispielsweise ist so ein Beispiel. Der Mord an Rucksacktouristen in Nordafrika ist ein weiteres Beispiel. Oder der Anschlag von Nizza, da konnte Stefan Ernst nicht differenzieren, sondern er hat immer Walter Lübcke dafür verantwortlich gemacht, über Jahre hinweg, und hat ihn dann 2019 erschossen.
Jetzt müssen wir das noch ein bisschen aufdröseln, denn es war ja wohl so, dass Stefan Ernst zuerst die Tat gestanden hat, zieht dann aber wieder sein Geständnis zurück, sagt, der Mitangeklagte Markus H. soll geschossen haben. Was gilt denn als bewiesen jetzt?
Also für das Gericht ist klar, Version 1, die er unmittelbar nach seiner Festnahme zu Protokoll gegeben hat, ist die richtige. Und zwar, dass er allein gehandelt hat. Wie gesagt, er hatte, wie er gesagt hat, Walter Lübcke auf dem Schirm und hat ihn dann erschossen. Mhm. Version 2, das ist im Prozess klar geworden, wo er sagt, der Mitangeklagte hat aus Versehen Walter Lübcke erschossen. Das war ja wohl ein Geständnis, das sein damaliger Anwalt erfunden hat, um den Mitangeklagten zum Reden zu bringen. Also so ein prozesstaktisches Ding, eigentlich unmöglich. Und Version 3, die wir dann im Gerichtssaal gehört haben, ist ja die, wir waren zu zweit vor Ort und Stefan Ernst hat Walter Lübcke erschossen, aber man hat ihm vorher wohl noch die Meinung gesagt. Das glaubt Familie Lübcke, dass beide vor Ort waren, beide Täter, aber das Gericht sieht das eben nicht als bewiesen an.
Der Mitangeklagte Markus H. kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Wie ist da die Begründung des Gerichts?
Naja, er ist freigesprochen worden für die Beihilfe zum Mord. Die Bewährungsstrafe hat er für illegalen Waffenbesitz bekommen. Die Begründung ist im Zweifel für den Angeklagten. Und das Gericht habe erhebliche Zweifel an den Versionen. Und da spielen eben die verschiedenen Aussagen von Stefan Ernst eine Rolle. Im Laufe des Verfahrens gab es keine Zeugenaussage oder einen Beweis, mit dem man Markus H. hätte überführen können. Also musste man sich an die Aussagen von Stefan Ernst halten. Aber wie du es schon geschildert hast, Es gab diverse Versionen und das Gericht sagt, das war teils wenig detailreich, sehr wechselhaft, sehr widersprüchlich, im Zweifel für den Angeklagten und so ist Markus H. heute freigekommen.
Wie geht die Familie von Walter Lübcke und die Angehörigen jetzt mit dieser Situation um? Was war da dein Eindruck heute?
Ja, heute, das heißt, es war ein schwerer Schlag für die Familie. Die Familie wirkte während des ganzen Prozesses sehr stark, sehr tough. Man hat da ein Symbol gesetzt und heute mit dem Urteil hat die Witwe von Walter Lübcke immer wieder nach unten geguckt, den Kopf gesenkt, auf ihre Hände gestarrt. Das hat sie sehr getroffen und der Sprecher der Familie hat auch vorhin gesagt, das muss jetzt erstmal sacken, das muss die Familie erstmal verarbeiten und dann wird sie überlegen, ob sie vielleicht in Revision gehen wird.
Frank Angermund für Deutschlandfunk Nova. Heute hat das Oberlandesgericht Frankfurt im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke das mögliche Strafmaß voll ausgeschöpft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kaum jemand fliegt noch. Die Bundesregierung überlegt heute auch, noch weniger Flugverkehr zuzulassen. Dazu stehen ganze Unternehmen still. Ja, die Auswirkungen der Pandemie, sie sind gewaltig. Weltweit sind deshalb im letzten Jahr aber viel weniger Kohlendioxid ausgestoßen worden. Trotzdem sagt die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, das letzte Jahr, das war fürs Klima eine Katastrophe. Obwohl Deutschland ja seine Klimaschutzziele übertroffen hat. Jetzt leben wir in dieser Pandemie und der Lockdown, der macht uns alle sehr mürbe. Luisa, mit welchem Gefühl stehst du morgens aktuell so auf?
Oh, es ist eine sehr ambivalente Zeit, finde ich. Man erlebt schon, dass eine Art Trostlosigkeit sich breit macht, dass immer mehr Menschen Schwierigkeiten damit haben, die Energie zusammenzusuchen, um überhaupt sozusagen in Anführungszeichen klarzukommen. Und das erlebe ich sehr in meinem Umfeld. Das ist ein sehr omnipräsentes Gefühl, glaube ich. Und auf der anderen Seite fallen eigentlich auch jeden Tag, wo eben diese existierenden Ungerechtigkeiten, die existierenden Belastungen so deutlich werden, fallen mir mehr Gründe ein, warum wir eben ankämpfen sollten, warum wir nicht locker lassen sollten und warum es so wichtig ist, für eben diese klimagerechte Welt zu kämpfen.
Und habt ihr bei Fridays for Future genügend Power aktuell, deiner Meinung nach?
Oh, es brummt und bewegt sich. Der nächste globale Klimastreik wird vorbereitet. Und die maximale Inspiration ist der Moment, wo ich wie jeden Tag mit so vielen Leuten zusammenkomme, die alle gerade die Zähne zusammenbeißen und die feststellen, ja, es ist hart. Und das bei der Sache bleiben ist eine ganz neue Herausforderung geworden und die Leute nehmen es an. Also es ist krass.
Kannst du mir nochmal erklären, warum siehst du das so? Warum ist 2020 eigentlich fürs Klima, obwohl jetzt in der Pandemie weniger rausgestoßen wurde, warum ist das eine Katastrophe?
Ja, die Emissionseinsparungen, die man letztes Jahr verzeichnet hat, waren ja extrem unfreiwillig, also so zwangsläufige Emissionsproduktionspausen, die aber in keiner Weise im Zusammenhang stehen mit klimapolitischem Willen. Mhm. Und das wird auch in den langfristigen Emissionsentwicklungen kaum Auswirkungen haben, das sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt schon. Was es ja für den Klimaschutz, für das Pariser Abkommen braucht, ist eine Strategie, das ist nachhaltiges Handeln, das ist transformatives Handeln vor allem. Mhm. Und gleichzeitig wurde eben so viel wichtige ökonomische, politische, gesellschaftliche, mediale Aufmerksamkeit von der Corona-Krise eingenommen. Das ist natürlich logisch. Wir wollen die Corona-Pandemie schnell und gerecht bewältigen. Und gleichzeitig hat sich eben gezeigt, wie schwer ist, Regierungen unter anderem fällt, mehrere Krisen gleichzeitig ernst zu nehmen.
Aber wenn man sieht, dass in der einen Krise, nämlich der Corona-Pandemie, durchaus ein Management da ist, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, man kommt zumindest ein bisschen voran, dann könnte man doch auch sagen, das stimmt einen so positiv bezogen aufs Klima, oder?
Genau, und was da aber dazu kommt, ist eben dieser Zeitdruck, den man hat. Dieses ungemein kurze Zeitfenster, das noch bleibt, tatsächlich, um die großen Weichen zu stellen. Mhm. Wir sprechen hier eben von diesen gigantischen Transformationen, die anstehen und die müssen irgendwie eingeleitet werden. Und da ist so wenig Zeit zu verlieren. Das heißt, ja, an sich hätten wir mit der Klimafrage noch alle Zeit der Welt, würde man sagen, super, jetzt einfach eine Runde gemütlich Corona sozusagen ganz bewusst souverän überwinden und dann rauf an die Klimakrise. Und das geht aber nicht. In einer gewissen Weise braucht es eine Art Parallelität in der Sache. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch, dass Corona und Klimakrise auch sehr, sehr eng vernetzt sind. Also wenn man einmal genauer dorthin schaut, wo eigentlich diese Corona-Krise herkommt, was dieses pandemische Zeitalter für uns bedeutet, landet man natürlich auch bei der Naturzerstörung, natürlich auch bei dem ökologischen Raubbau.
Also du sagst, gleichzeitig muss das laufen, man muss das gleichzeitig bekämpfen. Bezogen auf den Klimaschutz, was muss denn da jetzt gleichzeitig angepackt werden?
Naja, da könnten wir natürlich jetzt Tage drüber sprechen. Ganz konkret, was natürlich ansteht, sind eben diese fossilen Megaprojekte, die gerade weitergetrieben werden, also die Ausweitung der Kohlegrube im Rheinland, wohl wissend, dass man die Braunkohle nicht braucht, dass wir uns sie nicht leisten können. Der Ausbau der Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern, von der man auch weiß, dass sie nicht gebraucht wird, auf der einen Seite. Gleichzeitig die Investitionen, die jetzt geleistet werden müssten, eben in dekarbonisierende Infrastruktur. Es geht auch ganz konkret um die Corona-Bewältigung, also mit welchen Klimakriterien werden eigentlich gerade Unternehmen gefördert. All das steht gerade sehr direkt im Raum.
Aber ist da nicht auch so ein bisschen kleine Hoffnung drin? Ich meine, man hat immerhin vorher gesehen, dass man in Sachen Klima vielleicht, du würdest jetzt sagen, zu wenig angepackt hat. Aber jetzt beweist eigentlich diese Pandemie, dass man doch auch was anpackt, wenn es nur irgendwie auf den Augen brennt.
Genau, umso irritierender ist es ja, wie vehement praktisch gerade Regierungen sich an fossile Zeiten klammern und eben trotzdem Autoabwrackprämien vorschlagen und Pipelines verteidigen, darauf bestehen, dass die Dörfer am Rheinland noch zerstört werden, unter denen eben diese Braunkohle schlummert. Das passt natürlich überhaupt nicht mehr zusammen.
Joe Biden, der neue US-Präsident, hat jetzt erklärt, die USA möchten 2050 klimaneutral werden. Geht ja schon mal in die richtige Richtung.
Ja, die USA zeigt gerade eindrücklich, was Wahlen verändern können und was vor allem ein politischer Druck ändern kann, der vor Wahlen aufgebaut wird. Das sollte uns sehr, sehr motivieren in Deutschland. Natürlich ist sozusagen Bidens Politik gerade hochgradig symbolisch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, das dann auch tatsächlich umzusetzen, sodass man es materiell spürt. Das ist ja der Teil, wo es wirklich unbequem wird.
Ja, denn wir haben dieses Jahr eben auch eine Bundestagswahl. Luisa Neubauer über die aktuelle Pandemie und die Herausforderungen für Fridays for Future. Sie sagt also, Klimaschutz und Pandemiebekämpfung müssen parallel laufen. Es gibt keine Zeit zu verlieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist natürlich doof. Da gewinnst du einen Oscar und den verschlammst du dann. Das ist dem US-Schauspieler Jared Leto passiert. Ihr habt es mitbekommen. Er hatte ihn gewonnen als bester Nebendarsteller für den Film Dallas Buyers Club. 2013 kam der raus. Dann ist Jared umgezogen und weg war der Oscar. Sucht ihn noch immer. Kennen wir. Diese Situation, bei den wenigsten ist es wahrscheinlich dann der Oscar, den man sucht, aber Handy, Schlüssel, Geldbeutel, die Klassiker, ständig weg. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat Tipps, wie wir nicht mehr suchen müssen, beziehungsweise die Dinge wieder finden.
Ein Versuchsraum an der Uni Aberdeen, Schottland. Den Probanden wird ein Gegenstand vorgeführt, zum Beispiel ein Schuh. Sie dürfen ihn sich kurz angucken, dann wird er versteckt. Jetzt müssen sie ihn suchen. Es endet für die Teilnehmenden in einem Fiasko. Warum? Dazu gleich mehr. Warum müssen wir überhaupt Sachen suchen? Warum verlieren wir eigentlich Dinge? Das kann uns ein Neurowissenschaftler erklären. Boris Konrad weiß, wie unser Gehirn arbeitet und wie es manchmal eben auch nicht arbeitet. Das Fiese ist ja, viele, oft auch unwichtige Dinge verlieren wir irgendwie selten. Schlüssel, Handy, Portemonnaie hingegen schon. Wie kann das sein?
Wir verlieren vor allem die Dinge, die wir häufig in der Hand haben und häufig auch wieder weglegen, auch wenn sie vielleicht wichtig sind, wie eben Schlüssel oder Mobiltelefon, weil ja unser Gehirn da eigentlich so schon sagt, das ist Routine, das kenne ich und dementsprechend nicht mehr die Aufmerksamkeit gibt. Kriege ich etwas Wichtiges von jemandem in die Hand gedrückt, was ich sonst nie in der Hand hatte, ist das für mein Gehirn erstmal wichtiger, weil es neu ist und kriege darum auch mehr diese Aufmerksamkeit, die am Ende dann schon reicht, dass ich auch wissen werde, wo es ist.
Unser Gehirn ist also ein bisschen gelangweilt von Handy, Schlüssel, Geldbeutel. Danke für nichts, Gehirn. Naja, dann geht die große Sucherei los. Und da sind wir erstaunlich schlecht, zeigt die Studie der Uni Aberdeen. Wie gesagt, die Probanden müssen den Gegenstand, den sie am Anfang gezeigt bekommen haben, suchen. Sie streifen im Versuchslabor durch eine virtuelle Wohnung und suchen da, wo es eigentlich total sinnlos ist, an den aufgeräumten Stellen. Den Schlüssel am Schlüsselbrett, das Handy beim Ladekabel, das Portemonnaie auf der Kommode im Flur und das auch noch mehrfach. Es zeigt sich, das ist sinnlos. Wenn es da abgelegt worden wäre, wo es hingehört, dann würden wir ja nicht suchen. Die Studie zeigt, suchen müssen wir nach Dingen, die wir an unerwarteten Stellen verloren haben. Es würde also mehr Sinn ergeben, nach einem Schlüssel im Wäscheberg zu suchen, als am Schlüsselbrett. Die Studie zeigt aber auch, wie schlecht wir im Suchen sind. Beim Suchen werden wir nämlich leider wieder zum Urzeitmenschen, sagt Neurowissenschaftler Boris Konrad.
Was dann passiert? Ich bin im Stress. Das bedeutet, dass bei mir im Gehirn die Stresshormone steigen und dann das Kommando so ein bisschen an das sogenannte limbische System geht. Da liegen ganz viele spannende Gehirnstrukturen, die wir schon evolutionsbiologisch gesehen ganz lange haben. Das führt dazu, dass wir schnell reagieren, aber auch panisch und nicht mehr nachdenken. Darum kurz Ruhe nehmen, mal eine Minute eben nicht suchen und dann wieder mit Strategie, die aus dem Vorderhirn kommt, arbeiten und nicht das Panikieren, das Kommando übernehmen lassen.
Ja, leichter gesagt als getan, aber es hilft schon, sich das bewusst zu machen. Und apropos, vom Neurowissenschaftler approved, ich habe jetzt eine Schlüsselschale. So, wenn ich hier meine Wohnungstür aufschließe, dann stehe ich erstmal bei mir im Flur, vor mir eine Kommode. Da lag früher immer so aller möglicher Scheiß kreuz und quer rum. Das tut es jetzt ehrlich gesagt auch. Aber ich habe so eine alte Espresso-Untertasse aus Metall, für die ich keine Verwendung hatte. Und da habe ich jetzt eine Schlüsselschale draus gemacht. Also da müssen jetzt immer die Schlüssel rein. Es ist nicht die Erfindung des Rades, aber es funktioniert. Okay, Schlüssel ist bei mir schon mal safe. Beim Handy, das man in der Wohnung verlegt hat, hilft es übrigens, Freunde über den Laptop anzuchatten, dass sie einen doch bitte mal anrufen sollen. Und wenn das Handy klingelt oder brummt, dann findet man es meistens auch. Ist eine Methode, die habe ich erfunden. Ist bestimmt auch niemand sonst drauf gekommen, sollte ich mir patentieren lassen. Aber da Boris Konrad zufällig nicht nur Neurowissenschaftler ist, sondern auch mehrfacher Gedächtnisweltmeister, wirklich, hat er noch einen Tipp für uns, der weniger nervig für den Freundeskreis ist. Die Gedankenreise.
Also wenn ich gerade zu Hause bin und meine Schlüssel suche, kann ich versuchen, statt jetzt panisch durch das Wohnzimmer zu krabbeln, ob das irgendwo liegt, die Augen zuzumachen, einzuatmen, mir nochmal vorzustellen, wie war denn das, als ich hier reingekommen bin? Ach ja, mein Sohn hatte gleich geschrien. Dann gehe ich doch vielleicht in meinem Kinderzimmer gucken. Also mich nochmal in die Situation zurückzuversetzen, wo ich mit ziemlicher Sicherheit diesen Gegenstand noch hatte.
Ist doch schön. Jetzt, da wir eh nicht in den Urlaub können, verreist doch in euren Gedanken und findet eure Habseligkeiten. Gute Reise.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hat die Menschen in Polen ziemlich aufgeregt. Freiheit, Gleichheit, Frauenrechte haben Tausende da gefordert bei dieser Demonstration gestern. Es geht um ein Gesetz, das seit heute gilt und Schwangerschaftsabbrüche in fast allen Fällen eigentlich verbietet. Im Oktober, da hatte das Verfassungsgericht in Polen entschieden, es darf selbst dann keine Abtreibung vorgenommen werden, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildung aufweist. Und gegen dieses Gesetz ist unter anderem auch Lydia auf die Straße gegangen. Lydia ist Mitte 20 und studiert in Krakau. Wir haben es ja gerade schon gehört, viele Protestler, die fordern Freiheit, Gleichheit und Frauenrechte auf den Demonstrationen. Wie gehst du persönlich mit der neuen Situation jetzt um?
Also ich bin wütend auf jeden Fall. Ich bin in der Situation, wenn ich jetzt schwanger werde und ich abtreiben will, da kann ich etwas damit machen. Ich spreche ja Deutsch, ich kann nach Deutschland gehen vielleicht oder ins Ausland. Auch wenn ich zum Beispiel selbst kein Geld dafür habe, da habe ich auch Familie oder Freunde, die mir damit helfen werden, auch wenn die dafür im Gefängnis landen können in Polen für die Hilfe. Aber ich weiß, dass ich Leute habe, die das verstehen werden. Es tut mir aber wirklich leid für die Frauen, die das nicht machen können. Und die dann illegal zu Hause mit eigenen Mitteln. Ich will mir das überhaupt nicht vorstellen, dass die ganz alleine sind und dass die auch der Familie oder den Freunden nicht sagen können, was da passiert. Und dass die das alles machen müssen. Das ist für mich unvorstellbar, dass sowas in Polen passiert. Also ich habe eine Weile im Ausland gelebt, auch in Deutschland studiert und ich bin jetzt nach Polen zurückgekommen und ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es so weit in diese Richtung geht mit dem Rechtsextremismus.
Wir haben mit dir schon mal telefoniert im November, da hast du, wenn ich es richtig weiß, noch Hoffnung gehabt, dass das Gesetz nochmal verändert wird. Wie erklärst du dir das, dass es nicht passiert ist?
Ich habe vermutet, dass es doch passiert. Ich habe aber gehofft, dass dieses Gesetz nicht veröffentlicht wird. Zumindest noch nicht jetzt. Wir sind in der Mitte der Pandemie. Wir haben schwierige Situationen hier in Polen. Man weiß nicht, wie das in der Zukunft sein wird. Und ich habe gehofft, dass zumindest die Regierung wartet, dass wenn eine Frau abtreiben wird, dann kann die ganz ruhig im Ausland gehen und das machen. Aber die haben darauf nicht gewartet.
Lydia, was sagt das denn aus über die Rolle der Frau und vor allem auch die Rechte von Frauen in Polen?
Also ich glaube, es ist auch verbunden mit der Religion, mit der katholischen Religion. Ich weiß, dass Katholiken sagen, dass alle Leben, auch die, die gerade angefangen haben, müssen beschützt werden. Ich kann es verstehen, wenn jemand katholisch ist und nicht abtreiben will. Er soll das machen dürfen, dieses Kind behalten. Das ist klar auch, dass es so sein sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Religion jetzt Einfluss auf die Frauenrechte in Polen hat. Das heißt, auch wenn ich nicht katholisch bin, ich muss mich an die Regeln der katholischen Religion anpassen, wo ich als Frau nicht über meinen Körper bestimmen kann. Und das kann ich einfach nicht akzeptieren. Also ich werde auf jeden Fall heute auf der Straße kämpfen. Ich habe sehr viel auch darüber gesprochen mit meinen Freunden hier in Krakau, im Ausland. Ich will, dass alle darüber wissen, was jetzt gerade hier passiert. Weil so kann es wirklich nicht weitergehen.
Lydia, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Keine leichte Situation und ich hoffe, dass ihr weiterhin einen langen Atem habt und für eure Rechte einsteht.
Danke, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fahrradhelme polarisieren und das, was der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages Ansgar Staudinger der Deutschen Presseagentur gesagt hat, das polarisiert auch. Er und der Deutsche Verkehrsgerichtstag sind gegen eine Helmpflicht. Zitat, wir erlauben jedem, sich selbst zu gefährden. Zitat Ende. Das klingt schon ganz schön zynisch. Wir schauen es uns genauer an mit Verena von Keitz aus unserem Team, selbst passionierte Radfahrerin. Wieso kommt Ansgar Staudinger jetzt damit um die Ecke?
Also er sagte das im Vorfeld des Verkehrsgerichtstages, der heute und morgen stattfindet. Und bei mir selbst hat die Meldung auch erstmal kurz den Puls hochgetrieben, weil sie ja wirklich ein bisschen so klingt, als seien RadfahrerInnen selbst schuld, wenn sie im Straßenverkehr verletzt werden oder sterben. Und das blendet natürlich aus, wer alles Unfälle verursacht, bei denen Radfahrende verletzt werden oder getötet. Das sind eben oft PKW und LKW. Aber gut. Puls ist wieder runter, darum geht es nämlich dem Herrn Staudinger auch gar nicht. Er nennt als Hauptargument, warum er gegen eine Helmpflicht beim Radfahren ist, dass eine gesetzliche Verankerung dem Trend zum Radfahren entgegenwirken würde. Aha,
weil weniger Leute aufs Rad steigen, wenn sie ohne Helm nicht mehr fahren dürfen, oder wie?
Genau, das ist ja auch das Argument von Fahrradlobbyverbänden wie zum Beispiel dem ADFC, dass es viele Beispiele gibt in anderen Ländern, in denen nach Einführung einer Helmpflicht dann wirklich weniger Menschen mit dem Rad unterwegs waren. Und gleichzeitig argumentiert der ADFC, dass Studien zeigen, je mehr Fahrräder im Straßenverkehr unterwegs sind, umso sicherer wird das Fahrradfahren.
Könnte man gegenhalten, Helme machen, das Radfahren auch sicherer?
Ja, das ist ja auch einfach dieser Streit zwischen denen, die das Helmtragen beim Fahrradfahren wichtig finden und gut finden und die, die eine Helmpflicht explizit ablehnen. Die argumentieren dann, man müsse den Straßenverkehr fahrrad- und fußgängerfreundlich gestalten, Tempo rausnehmen, Kreuzungen anders gestalten. Das würde die Sicherheit viel besser erhöhen, weil es Unfälle verhindert. Ich habe darüber mit Siegfried Brockmann gesprochen. Er ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer und er findet es grundsätzlich blöd, sozusagen das eine oder das andere mit dem anderen abzuwägen und Radhelme aus diesem Grund für überflüssig zu erklären.
Der Helm schützt natürlich nicht vor einem Unfall, aber er schützt halt vor sehr vielen schweren Verletzungen.
Also Brockmann sagt ganz klar, Radhelme sind eine super Sache. Er kennt sich gut aus mit den Unfallzahlen, auch von RadfahrerInnen und welche Unfälle was für Verletzungen nach sich ziehen. Aber auch er meint, eine Helmpflicht ist nicht sinnvoll und wird wohl auch nicht kommen.
Warum ist er sich da so sicher?
Weil so eine Helmpflicht einfach zu stark in die Persönlichkeitsrechte und die Freiheit der Einzelnen eingreift.
Das liegt eben im Wesentlichen daran, dass es hier um den Eigenschutz geht. Und da ist das Urteil der Juristen wohl ziemlich klar, dass das mit der Verfassung nicht funktioniert, weil es eben nicht nur um diesen Eigenschutz geht, sondern weil es auch mildere mögliche Maßnahmen gibt, sozusagen Helme in der Gesellschaft besser zu verankern.
Also zum Beispiel mit Werbekampagnen für Helme oder ähnliche Sachen, die dann eben nicht so tiefgreifend in so Freiheitsrechte eingreifen. Übrigens ist ein weiteres Argument gegen eine Helmpflicht auch, dass es einfach schwer wäre, die zu kontrollieren. Denn am Fahrrad hast du ja kein Kennzeichen und dann müsste die Polizei immer auf der Lauer liegen, die Leute rausfischen. Wie schwierig das ist, das zeigt sich ja derzeit an der Kontrolle der Maskenpflicht.
Weiß man denn, wie viele Leute Fahrradhelme benutzen?
Das ist wirklich nicht gut erfasst, sagt Siegfried Bockmann von der Unfallforschung der Versicherer. Es gibt zwar Messungen der Bundesanstalt für Straßenwesen, die das untersuchen und auch veröffentlichen, aber die haben wohl nur relativ wenige Messstellen bundesweit. Trotzdem, so viel lässt sich wohl sagen, es werden immer mehr Leute.
Die Helmtragequote steigt ja tatsächlich seit Jahren jedes Jahr immer noch um ein paar Prozent an. Wir sind ja da in wenigen Jahren jetzt von 12 auf rund 20% gekommen.
Also 20%, so sieht es derzeit aus. Da sind natürlich auch viele Kinder mit dabei, die tragen ja öfter Helme als Erwachsene in der Regel. Mhm. Es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die sich darauf einlassen und das ist auch Siegfried Brockmanns Hoffnung, dass es einfach so weitergeht, dass sich die Menschen darauf einlassen, dran gewöhnen und dann gar nicht mehr ohne Helm fahren wollen.
Also wir halten mal fest, Helmpflicht auf dem Rad wird wohl nicht kommen. Dagegen hat sich auch der Präsident des Verkehrsgerichtstages ausgesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich eine Nummer. In Aachen sind Kolibakterien im Trinkwasser. Das ist bei einer Routinekontrolle rausgekommen. Wer in Aachen in Nordrhein-Westfalen wohnt und sich die Zähne putzen will, der sollte das Wasser vorher lieber abkochen, raten zumindest die Stadtwerke von Aachen. Warmes Wasser zum Zähneputzen, da sagen einige von euch niemals und andere juhu. Deutschlandfunk Nova-Hörer Florian, ein Kaltputzer, schreibt zum Beispiel, kaltes Wasser ist gut für das Zahnfleisch und wirkt entzündlichen Prozessen entgegen. Aber stimmt das denn? Darüber wollen wir reden mit der Zahnärztin Vesna Jelic aus München. Frau Jelic, kommen wir mal zu Florian. Wirkt kaltes Wasser beim Putzen wirklich gegen Entzündung?
Also so kann man das nicht sagen, ist aber auch nicht komplett falsch. Wenn jemand eine komplett gesunde Ausgangssituation hat, dann geht sowohl kalt als auch warm. Bei jemandem, der freiliegende Zahnhälse hat, wird kaltes Wasser wehtun. Und das kommt daher, dass die Zahnhälse, ich sag mal in Anführungszeichen, porös sind. Das sind wie kleine Öffnungen, kann man sich vorstellen. Und wenn da kaltes Wasser hinkommt, dann kommt es an die Nervenenden und es kann wirklich extrem wehtun. Mhm. Deswegen würde ich diesen Zuhörern empfehlen, zwischen 30 und 36 Grad zu putzen, mhm, weil dann die Zahnhälse nicht so empfindlich sind.
Dann können wir jetzt in die Analyse gehen. Unsere Hörerin Julia scheint eine Warmputzerin zu sein, schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Kaltes Wasser zum Zähneputzen? Nein, nur wenn es sein muss, auf einer Berghütte oder sowas. Vielleicht liegt diese Vorliebe ja an empfindlichen Zahnhälsen. Also genau, da könnte man dann sagen, okay, da ist ein bisschen weniger Zahnhals oder der liegt zumindest frei bei Julia.
Der liegt frei bei Julia und deswegen hat sie da Schmerzen, wenn sie mit kaltem Wasser putzt und an der Berghütte lieber erstmal im Zimmer stehen lassen das Wasser.
Schont denn warmes Wasser generell die Zahnhälse oder kann man das nicht sagen?
Nein, das kann man nicht sagen. Es schont nicht die Zahnhälse, es schont den Zahnputzer. Mhm. Und zwar ist es so, dass egal ob kaltes Wasser oder warmes Wasser, wenn wir jetzt mal nicht von den Extrembeispielen reden, also nicht jetzt Eiswasser und kochendes Wasser, sondern eher kaltes und eher warmes Wasser, dann ist das so, dass man mit beiden Varianten die Zähne sich perfekt putzen kann. Mhm. Aber wenn jemand freiliegende Zahnhälse hat, dann tut ihm einfach kaltes Wasser weh. Für den Zahn und für den Zahnhals passiert dann nichts anderes. Es ist nur so, dass der Patient das spürt und deswegen ist es angenehmer, mit warmem Wasser zu putzen.
Aber man kann jetzt auch nicht sagen, warmes Wasser, da fühlen sich die Bakterien irgendwie wohl und deswegen ist das Putzen dann nicht so sauber?
Nee, bei warmem Wasser ist es so, dass das denen wehtut, die eine Zahnfleischentzündung haben. Bei entzündetem Zahnfleisch ist das Zahnfleisch sehr stark durchblutet. wegen den Bakterien, die lokal vorhanden sind. Da schießt der Körper einfach Blut ins Zahnfleisch, damit gegen die Entzündung vorgegangen wird. Wenn jetzt was Warmes draufkommt auf dieses Zahnfleisch, dann weiten sich die Blutgefäße, so wie das halt immer ist, wenn es warm ist. Und dadurch tut es weh wie so eine Wunde, weil es, die Blutgefäße sich weiten, es fängt an zu bluten und es kann auch anfangen zu pochen. Mhm. Und es fühlt sich wirklich an wie eine Wunde. In dem Fall aber kann man schon mit kaltem Wasser putzen, man sollte aber schleunigst zum Zahnarzt, weil so eine Entzündung sollte man gar nicht erst haben. Mhm. Das ist wirklich sehr schlecht. Dann geht man kurz zum Zahnarzt, der macht die Taschen schön sauber und dann ist das Thema auch gegessen. Mhm. Dann tut das auch nicht wieder weh.
Frau Jelitsch, ich fasse mal kurz zusammen. Es ist unbedenklich, was die Sauberkeit angeht, egal ob kalt oder warmes Wasser. Wenn man das verwendet, die Bakterien fühlen sich so oder so nicht wohl beim Zähneputzen. Wenn man einen freiliegenden Zahnhals hat, dann empfindet man es eher als wohltuend, wenn das Wasser warm ist. Genau. Und man hat die meisten Schmerzen mit warmem Wasser, wenn man eine Zahnfleischentzündung hat.
Oder dann, noch schlimmer, eine Zahnnerventzündung. Das wäre noch so das on top des Tüpfelchen.
Und wie halten Sie es selber mit der Temperatur des Wassers beim Zähneputzen?
30 bis 36 Grad ist auch wirklich das, was wir in der Zahnprophylaxe haben, weil das so das Angenehmste ist für den Patienten. Das kann man sich abschätzen, entweder, dass man es halt fühlt. Ich würde es jetzt nicht nachmessen unbedingt. Ne? Genau, Körpertemperatur.
Sagt die Zahnärztin Vesna Jelitsch. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.